Herr, in diesen bewegten Tagen, wo alles in Erschütterung ist, da möchten wir, dass wir wieder erfahren, wie du und deine Hand uns trägt, auch vor dem Grauen des Todes, auch wenn unheimliche Zerstörungsmächte in dieser Welt wüten. Dann mach uns fest und gewiss, dass wir auch von dir reden können in unserer Nachbarschaft, in unserer Umgebung, und dass wir fröhlich unseren Weg gehen und wissen, du führst uns auch durch dunkle Zeiten und durch dunkle Täler. Amen. So. Wir lesen Epheser 5, wir sind nachher 120. Das Leben im Licht. Wir hatten ja schon das letzte Mal diese praktischen Anweisungen, das letzte Mal war Rolf Brune da, vor 14 Tagen, über das Leben mit dem faulen Geschwätz. Redet, was gut ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Wir kommen in Kapitel 5, das Leben im Licht. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht zu, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In solchen bewegten Tagen, wie wir sie jetzt gerade haben, da kann man in seiner unmittelbaren Nähe immer wieder beobachten, wie die Leute jedes Wort, das man spricht, in Beziehung bringen mit dem Geschehen, etwa im Golf. Und so kommt es auch, dass bis hinein in christliche Gemeinden dann viele fragen, ja, was heißt nun das, was hier steht? Da steht doch drin, wir sollten Liebe üben, also dann muss man doch gegen den Krieg im Golf sein. Darf ich mal kurz die Vorbemerkung machen, weil das einfach heute ganz arg schlimm ist, wie die Dinge durcheinander gehen. Es gibt zwei Weisen, wie Gott die Welt regiert. Die eine Weise ist, dass Gott in unserer chaotischen Welt, die gerichtsreif ist, seit Jahrtausenden, hat Gott Ordnungen gesetzt, die überhaupt noch ein Minimum an Leben möglich machen. Und diese Ordnungen, dazu gehört die Polizei, die kann nicht auf der Straße stehen, einem Verkehrssünder sagen, ach, lieber Mann, wie schön, sondern die müssen eben ihr Blöckchen rausrücken und die müssen eine Strafe geben und so eine, das wehtut. Und wenn die nicht wehtut, dann fährt er das nächste Mal wieder bei Rot durch die Ampel durch. Unsere Welt wird nur durch Notordnungen aufrechterhalten. Und wenn ein Richter straft, dann heißt es, die Strafe muss einem Waffenproduzenten wehtun, sonst hat sie keinen Wert, das muss eine Vergeltung sein. Wird auch immer dieses Dumme gesagt, das Auge um Auge, alttestamentliches. Nein, das ist das maßvolle Strafen. Das ist eine Ordnung, die ist nicht bloß alttestamentarisch, sondern die steht auch hinter unserer Rechtsordnung. Und man sperrt Leute in Stammheim nicht ins Gefängnis, weil sie da drunten besser werden, sondern damit die das nächste Mal das nimmer machen. Pass auf, wenn du sowas tust, dann musst du eingelocht werden und eine Strafe tut weh. Warum zahlt da einer ein paar tausend Mark Strafe? Steuerschulden, nicht? Und da hat er was gemacht. Gut, dann musst du drüber büßen. So Weltordnung, die hat mit dem Christentum nichts zu tun. Wenn man diese Ordnung nicht mehr hat, geht es unserer Welt drunter und drüber. So herrschen die Machthaber dieser Welt. Das ist ein Zeichen unserer gefallenen Welt seit dem Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Wer Menschenblut vergießt, das Blut soll wieder vergossen werden. Christus hat ein geistliches Reich aufgerichtet. Und das verwechseln die Leute immer. Und dieses geistliche Reich ist dort, wo Menschen unter Christus sind. Die brauchen keine Armee. Die gehen in Straflager in der Sowjetunion, lassen sich peinigen. Aber deshalb heben sie die Weltordnung nicht auf. Sondern solange diese Welt besteht, wird in dieser Welt es nötig sein, dass man auch gegen Missstände mit allen Mitteln zu Felde zieht. Denn das erleben wir, dass unheimliche Mächte sich entladen und auch durch die äußeren Ordnungen zurückgehalten werden. Ich möchte jetzt nicht philosophieren über die jüngste Geschichte auch unseres deutschen Volkes, aber wir wissen, dass der Tyrann Adolf Hitler nur durch einen scheußlichen Krieg zu stoppen war. Und ich habe es jedem amerikanischen Besucher gesagt, wir danken euch für das Blutopfer, das ihr gebracht habt, damit wir Freiheit haben heute. Es ist furchtbar, dass eine Welt nur noch so überhaupt bestehen kann. Aber das hat mit unserem Text nichts zu tun. Wir müssen die Dinge auseinanderhalten. Und der Text gibt für unsere Weltsituation nichts her, sondern für unser Leben hier. Und jetzt ist es so, dass wir hier nach der Ordnung Christi leben und jetzt nicht nach der Ordnung der Welt mit den Fäusten. Das betrifft unser Leben. Die Bibel spricht nicht bloß über den Golf. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle Themen jetzt in alle Verkündigung unter den Golf drunter kriegen. Sondern den wollen wir an seinem Platz behandeln. Und das sagt die Bibel einiges auch dazu. Wir haben es am Sonntag probiert. Aber heute Abend geht es jetzt um unser Leben. Und da müssen wir sehen, an welchem Platz stehen wir. In unserem Bereich, in dem wir leben, geht es um ganz andere Fragen. Folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Lebt als Bürger des Reiches Christi hier, wo ihr seid. Darf ich es nochmal begründen? Der Paulus hat sich nicht mit den Römern angelegt, mit der Rechtsordnung des Römischen Reichs, nicht mit dem Pilatus, auch Jesus nie, auch nie mit dem Hohen Rat und dort umstürzlerisch gewirkt. Ist nicht Christenart. Wir müssen das immer sauber auseinanderhalten. Aber da steht, dass wir Gottes Nachfolger sein sollen. Wie kann man überhaupt so einen Maßstab an sein Leben anlegen? Ich soll Gottes Nachfolger sein. Ich? Schwieriger Mensch, ich soll Gottes Nachfolger sein. Oder ich soll leben wie sein Kind, artgemäß wie Gott. Oder so lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Können Sie überhaupt so eine hohe Messlatte ertragen? Vielleicht sagt einer, ja, das mache ich doch. Aber dann ist er überheblich. Können Sie wirklich wie Christus leben? Nachfolger Gottes sein. Leben als seine Kinder. Das ist ja unheimlich schwer. Und wenn wir jetzt heute Abend auseinandergehen und sagen, jetzt nehmen wir uns das vor, ich will leben wie Gott, dann müsste uns einer schütteln und sagen, du bist verrückt, du bist vermessen. Schaffst du doch nie. Wir kennen dich doch. Und du musst doch deine Schwächen kennen. Das hat doch gar keinen Wert. In unseren Häusern geht's doch auch spannungsreich zu, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Arbeitsplätzen, wo wir mit den anderen zusammenarbeiten, in christlichen Werken geht es auch nicht sehr viel harmonischer zu, bestimmt nicht. Und lebt wie Gottes Nachfolger. Und deshalb möchte ich Ihnen nochmal in Erinnerung rufen, was wir vorher im Epheserbrief hatten. Wie dieses Wort gemeint ist. Epheser 3, Vers 17 zum Beispiel. Dass Christus wohne durch Glauben in euren Herzen und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Also der Paulus möchte nicht, dass wir jetzt rausgehen und sagen, jetzt möchten wir uns anstrengen wie Christus werden, sondern lebt doch in Christus. Geh nach Hause und freu dich, Christus möchte in mir wohnen. Nimm's dankbar an, es ist ein Geschenk. Christus will in dir wohnen. Oder Kapitel 4, 15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Lebe doch mit Christus, dann bist du Nachfolger Gottes. Dann bist du einer, der liebt wie Christus. Dann bist du sein Kind. Oder Kapitel 2, Vers 10. Wir sind sein Werk. Wir sind ein Modell, das Christus macht, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Gott wird vor dir vorangehen, Gott wird dir die Tür öffnen. Wissen Sie das eigentlich, dass Gott nur auf die Hingabe unseres Herzens wartet? Und dann möchte er uns morgen früh das erleben lassen. Er hat den Weg bereitet. Wir müssen das gar nicht erkämpfen und erstreiten, sondern er lässt uns in den Schoß fallen. Er gibt's uns freimütig. Kapitel 2, Vers 9, aus Gnade seid ihr selig geworden. Es ist euch einfach zugesprochen. Ihr dürft so leben als seine Kinder. Oder Kapitel 1, Vers 19, ich habe das ganz wahllos bloß so rausgesucht, Sie können doch viel mehr entdecken. Wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Jetzt wirkt die Kraft Christi in uns. Darum, sagt Paulus, könnt ihr auch eure Lebensverhältnisse entsprechend ändern. Wie machen wir das jetzt? Und jetzt geht es um unsere Familien, um unser Leben, um unser Reden, um unser Tun. Also bitte nicht verkrampfen. Es gibt so viele verkrampfte Christen, sondern freu dich. Du darfst diese Gnade jetzt annehmen. Heute Abend möchte ich einfach doch noch mal Sie so fragen, haben Sie das festgemacht, dass Sie sagen, ich nehme die Gnade an, dass Christus mich annimmt. Wie geschieht das? Ich lege mein Leben hin, sage, Herr, vergib mir und ich nehme diese Begnadigung aus deiner Hand, dass du mir alle Schuld durchstreichst, dass ich dein Kind sein darf, dass du mit deiner Macht in mir wirken willst. Und jetzt ist wichtig, dass Christen anders leben sollten. Ich höre das natürlich auch oft, dass Leute sagen, ich bin enttäuscht von dieser Gemeinde. Ich habe erwartet, da kümmert man sich um mich. Es gibt ja Leute, die reisen einfach von Ort zu Ort und warten, wie viel sie dort Streicheleinheiten bekommen. Und das ist sicher auch immer wieder schwierig. Ich weiß ja, wie in unserem Kreis das auch so ist. Wir treffen uns ja auch nur hier, auch mit den treuen Freunden und Mitarbeitern. Und so kann es natürlich auch nicht immer sein, dass wir immer gerade den Letzten entdecken. Und wir versäumen sicher viel, das ist schade. Aber ich will das zu denen sagen, die immer nur mit Erwartung kommen und sagen, was wird mir an Liebe entgegengebracht? Paulus meint, gib doch du die Liebe weiter. Und ich möchte jeden bitten, dies zu praktizieren. Und ich fordere sie immer wieder auf, und unterhalten Sie sich bitte nicht dann mit Ihren Bekannten, sondern wenden Sie sich auch den anderen zu und geben Sie ein Stück Liebe weiter, denn das ist doch etwas Schönes, wenn wir uns überlegen, was darf ich heute Abend an Güte und Freundlichkeit und Ermutigung und Stärkung an andere weitergeben. Es ist doch schon etwas Schönes, wenn man einen anderen aufrichtet und erquickt, und es ist dann eben doch schön, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft der Christen auch ein Stück Ausstrahlung haben darf. Und ich weiß, dass das auch so viele empfinden und spüren. Also wir wollen uns nicht dem Urteil von irgendwelchen Kritikastern beugen, sondern wir wollen das immer wieder wissen. Es gibt ein alternatives Gemeindeleben, das sich nicht im Verhältnis zur Umwelt zeigt, sondern im Verhältnis der Liebe und der Kraft Christi, die in uns wirkt. bringe deine Liebe ein. Und wie macht man das? Wie kann man denn die Liebe einbringen? Lebe, wie Christus uns geliebt hat. Das ist ja gar kein verkrampfter Vorgang, sondern einfach nimm dein Leben als Gabe und Opfer. Und das Entscheidende ist, ich komme in die Gemeinde und will bloß fragen, was darf ich einbringen? Was darf ich einbringen als Gabe für die Gemeinschaft? Ich komme doch nicht, was nehme ich mit? Das ist ja das Schlimme in unserem ganzen Gemeindeverständnis, dass wir so viel Konsumdenken haben, sondern ich will doch heute Abend etwas bringen. Ich suche einen, den ich ein wenig aufrichten kann, einen, den ich erquicken kann, einen, dem ich Liebe schenken kann. Wie Christus uns geliebt hat. Gebt euer Leben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Dann bin ich Nachahmer Gottes, dann bin ich Kind Gottes, dann bin ich einer, der liebt wie Christus. Einen neuen Blick haben, mein Leben soll ein Opfer sein. Uns hat das ja irgendwo alle einmal beeindruckt, wenn wir eine Diakonisse erlebt haben, die sich so verströmt hat im Dienst. Warum nur die? Und sie haben vielleicht dann festgestellt, dass die immer sagte, sie sei ungemein glücklich. Denn wirklich ist es ja immer befriedigender, etwas weiterzugeben als zu empfangen. Geben ist seliger als nehmen. Sie haben sich auch immer gefreut, wenn sie einem anderen eine Freude machen konnten. Wenn sie andere beglücken konnten. Und da sagt Paulus, das ganze Christenleben ist wirklich in der Spur Jesu so, dass wir es als Opfer geben. So wie Christus sein Leben nicht genommen hat, um etwas für sich rauszuschlagen. Wir haben ja heute eine ganz große Lusterwartung. Mein Leben, das muss irgendwo eine ganz große Erfüllung kriegen. Und die Leute sind alle voll einer großen Erwartung und finden das nicht. Weil ja die Ich-Bezogenheit nie erfüllt macht. Da kann man bis ins hohe Alter vorstoßen und wird enttäuscht sein. Nur das Geben macht sie. Wie kann ich mit meinem Leben etwas geben? Ich muss immer auch jetzt beim Abschied von Frau Ludwig denken, sie hat sich selbst, wie heißt es da beim Paulus, dargebracht als Opfer. Dass die beiden Männer noch am Tag nach dem Tode den ganzen Gottesdienst versorgt haben, weil das Dienen ihnen so ist und sagen, was sollten wir jetzt denn anders tun, als hier der Gemeinde dienen. Und das hat mich so beeindruckt. Die nicht sagen, jetzt ist unsere Privatzeit dran, sondern dass man dient. Und die gesagt hat immer, es macht sie so glücklich, an diesem Dienst zu stehen. Das ist dann schön, denn er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Und das ist nicht ein Opfer, das verzichtet. Der Dienst für Jesus lässt überhaupt nie verzichten, sondern beschenkt. Auch wenn irgendeiner schwere Opfer auf sich nimmt. Nein, er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Jetzt denken Sie bloß bitte nicht an die Diakonisse, sondern denken Sie an Ihren alltäglichen Dienst morgen, wo Sie mit Ihren Arbeitskollegen zusammentreffen. Denken Sie an Ihre Familienverhältnisse, wo Sie sind mit Ihren Nachbarn. Geben Sie Ihr Leben als ein Opfer. Überlegen Sie das einmal, wie kann ich etwas geben? Das ist der Weg der Christen. Liebe kann man nur üben an schwierigen Menschen. Liebe funktioniert da nur. Ich möchte es auch denen zum Trost sagen, dass das vielleicht manchmal eine Täuschung ist, aber auch die Ehen sind immer schwierige und problematische Ehen. Sie können nur in der Liebe ertragen werden. Es hat überhaupt noch nie eine Ehe gegeben, die anders funktionieren konnte als in geduldigen, liebenden Ertragen. Und da gibt's immer ein paar Leute, die meinen, sie hätten halt das Pech gehabt und hätten halt einen komischen Mann erwischt. Wer uns Männer kennt, weiß, dass wir alle komisch sind. Und das ist eben die einen in der Liebe und nur in der Liebe läuft's. In der Liebe ist das Wunderbare, dass sich plötzlich Menschen verwandeln. Ich habe aus meinem Bücherschrank ein Buch herausgezogen, das der so ein alter Schinken, Friedrich Bauen, war ein württembergischer Pfarrer, der hat aus den Gemeinschaften erzählt, von den pietistischen Gemeinschaftsstunden und erzählt da laute Geschichten von der Nächstenliebe. Und ich habe gedacht, ich erzähle Ihnen da einfach etwas, wie das Korntaler Rettungshaus, also das spätere Kinderheim, begonnen wurde. Da hat der Gründer von Korntal, Hoffmann, saß in dem Gemeindegasthaus und da kam ein 6-jähriger Bub rein und hat gebettelt. Und der Ärger dieser frommen Pietisten war also groß, was tut so ein Kerl schon, dass der das Geld zusammenbettelt, statt dass der was Anständiges arbeitet. Sicher, der kommt aus schwierigen Verhältnissen, aber so hat es auch keinen Wert und mit dem Geld wird er auch nur eine Lumperei machen. Und dann hat Hoffmann zu seinen Nebensitzern gesagt, wenn ich Geld hätte, würde ich ein Rettungshaus bauen, um solche Kinder aufzunehmen. Und da saß ein Kutscher am Platz, das war also nur ein Angestellter eines Stuttgarter Herrn, der hat einen Sechstel von einem Batzen aus seinem Geldbeutel gezogen und gesagt, wenn Sie Geld brauchen, ich gebe Ihnen ein Sechstel vom Batzen. Der Hoffmann hat gesagt, dann ist es der Ruf Gottes für mich zu beginnen. Und die Liebe hat ihn getrieben und dieses wunderbare Korntaler Heim für Kinder ist da entstanden. Eine Liebe, die natürlich auch ihre Form braucht. Ich darf Sie immer wieder darauf hinweisen, dass die großen Spezialisten der Diakonie gesagt haben, gib nie ein Almosen. Und dann muss man richtig helfen. Dann muss man Kinder aufnehmen, dann muss man sie lehren und muss ihnen eine Heimat geben. Aber gerade was die in Korntal oder in Wilhelmsdorf an Liebe aufgebracht haben und auch dargestellt haben, sicher gibt es viel Spott, auch von den Ungläubigen über die Christen. Aber all die, die ein wenig tiefer sehen, wissen doch, wie viel Liebe dort weitergegeben wurde. Und ich habe es selbst gesehen an einer Tochter, die da draußen immer lange Zeit mitgeholfen hat im Kinderheim, aus welchen trostlosen Verhältnissen heute und wie zerrüttet solche Kinder sind. Und wie die leiden auch an diesen Müttern, die sie dann haben, die sie dann sonntags noch rausreißen, die sie überschütten mit Geschenken. Und vor Weihnachten haben die schon am meisten Angst, weil dann die ganze Geschäftswelt von Stuttgart und von der Umgebung Leonbergs das Kinderheim vollbeugt bis unters Dach mit Geschenken, um ihre Pflicht abzuleisten. Sagen, guck, wir sind doch auch sozial. Aber das ist ja nicht die Liebe, die diese Kinder brauchen. Die brauchen eine andere Liebe und die können wahrscheinlich nur Leute geben, die ganz in der Liebe stehen, lebt in der Liebe Jesu. Jetzt übersetzen Sie das einmal auf Ihre schwierigen Verhältnisse. Da wird erzählt von einem meiner Vorfahren Kullen in Hülben, da seien Möbelpacker gekommen und hätten eingeladen und einer sei ein ganz widerlicher Kerl gewesen. Der hätte also so furchtbar geflucht und hätte mit jedem Streit angefangen und dann hätte der Friedrich Christian Kullen, das ist mein Urgroßvater gewesen, der hätte dem nur mit einer ganz zuvorkommenden Höflichkeit beim Fest bedient. Und sei ihm entgegengekommen, hätte ihm ein fürstliches Trinkgeld gegeben, das sei nachher der Liebste von alle gewesen. Die Liebe kann schwierige und sogar böse Menschen verwandeln. Sie haben das auch schon erlebt. Und man wollte jetzt eigentlich am liebsten gerade von Biografien erzählen. Die Tante Hanna Faust in Wuppertal war ja so ein Original, die ein Scheusal von Mann hatte. Der hat ja nur durchgepeitscht. Und diese Hanna Faust hat ihn, wie er später sagte, du hast mich kaputt geliebt. Die ist mit ihren Zigarren durch Wuppertal gerannt und hat sie den Männern geschenkt. Es war eine Christin, die irgendwo den anderen das gab, was sie brauchte. Richtige Zigarren, nicht solche Backpfeifen. Sondern die hat einfach Menschen Liebe gezeigt, wie nur auf jede mögliche Weise sie angenommen und ihnen das gezeigt. Da will ich lernen heute Abend. Für mich lebt Liebe. Ja. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Auch mit diesen närrischen Scherzen da haben manche gemeint, man dürfte keine Witze machen. Och, hoffentlich, das ist nicht gemeint, sondern es ist das gemeint, wie der Freiherr vom Stein einmal, es war beim Herzog zu Weimar, bei einem Abend Zusammensein war und neben dem Herzog von Weimar saß ein junger Offizier und der Herzog von Weimar hat sich gebogen und hat einen obszönen Witz nach dem anderen erzählt. Da ist der Freier vom Stein aufgestanden und gesagt, es kann nicht gut um unser Land bestellt sein, wenn Majestäten vor jungen Offizieren solche Witze erzählen. Und dann hat ihn der Herzog zu Weimar übel runtergeputzt, den Freiherrn vom Stein. Aber das ist in der Bibel damit gemeint. Und ich glaube, es ist auch nötig, manchmal etwas zu erleiden. Nicht in der arroganten Weise des Hochmütigen, der verurteilen will, sondern Sie kennen das, wie das manchmal nötig ist, zu sagen, ich will in dieser Gemeinschaft nicht sein. Dass Christen auch einen Raum verlassen können und verlassen müssen, nicht wenn sie beleidigt sind, sondern wenn sie sagen, hier wird etwas verhandelt, was sich mit dem Heiligen Geist nicht mehr verträgt. Das war auch der Grund, warum Christen gewisse Veranstaltungen dann nicht mehr besuchen können. Wo die Grenze liegt, das muss jeder immer selber wissen. Aber es geht nicht darum, dass keine Fröhlichkeit sein soll, dass kein Spaß sein soll, dass wir nicht Freude haben. Unsere Kinder sollten gerade in einem Übermaß Freude erleben und auch sich ergötzen können all dem Schönen, was uns erheitert und was uns Freude macht. Es hat mich immer beeindruckt, wie der Schweizer Komiker Emil es fertigbringt, dass in all seinen Stücken, wenn ich es recht beobachtet habe, ich glaube nie, er außerhalb des Geschmacks und der Sittlichkeit kommt, sondern dass er immer auf einem Niveau bleibt, wo man nie peinlich berührt ist. Ganz selten. Und das sage ich eine Achtung, und das sollte man ihm auch sagen. Der offene Abend hat ihn ja mal eingeladen und hat ihm auch dafür gedankt. Aber wir sollten einfach wissen, es gibt Dinge, die sich nicht vertragen mit unserem geistlichen Leben. Und das ist heute wichtig. Es ist sicher besonders schwierig. Ich weiß nicht, wie lange man noch das Fernsehprogramm einfach so konsumieren kann. Es ist einfach etwas, durch was uns auch immer mehr stärker belastet. Und Sie müssen wissen, wie stark es auch Ihr Gemüt durchsetzt. Aber die Habsucht ist auch gemeint. Und viele Christen meinen ja, das sei Sparsamkeit, aber es ist Habsucht. Auch Geiz. Die Bibel nennt ja Geiz Geiz und nicht Sparsamkeit. Man muss aufpassen, was das ist, und das darf nicht in unserem Leben Raum greifen. Wie viel Spannungen kommen davon her, weil wir an diesen Dingen, der Schwabe sagt, das päpt, nicht? Aber das ist was ganz anderes. Es ist eine Sünde in unserem Leben, die uns kaputt macht und die uns zerstört und die uns vergiftet. Auch der Neid, dass man nur dem anderen etwas nicht gönnt. Kein Habsüchtiger hat Erbteil am Reich Gottes. Ich habe so ungeheuer viel Liebe erlebt, auch von Christen, die schenken. Und oft ist es für uns immer wieder schwer, auch, ich muss sagen, es ist richtig schwer, auch für unsere liebe Frau Wette, die an dieser Stelle in unserem Werk sitzt, wie viel Leute in einer Freigebigkeit geben, bis hin zu den Alten im Altenheim, die nichts mehr haben. Und fängt an bei jungen Menschen, die von ihrem Konfirmationsgeld her schenken, dass man oft nur sagen kann, es liegt ein Segen drauf, sonst wollte ich es gar nicht annehmen. Und ich sage, und Sie wissen, dass ich nicht betteln will und nie betteln will, weil das Gott nicht nötig hat. Aber wir müssen selber in unserem Leben prüfen, wo liegen da die Schwachstellen. Wenn ich mein Leben als Opfer gebe, dann brauche ich mich nicht sorgen und dann muss ich frei leben. Das sind ganz praktische Dinge. Liebe, frei von den Dingen dieser Welt, Klärung mit der Unzucht, mit der Unreinheit, mit der Habsucht. Der Zorn Gottes kommt. Ihr dürft auch nicht Mitgenossen sein. Ihr dürft nicht Kumpane dieser Sache sein. Lebt als Kinder des Lichts. Und wo das Licht ist, da ist alles durchscheinend und hell. Die Frucht des Lichtes, heißt im Vers 9, ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Unser Leben muss durchscheinend sein in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sprechen in unserem Gottesdienst vielleicht auch zu wenig und haben oft auch eine Scheu davor, zu sagen, was ein Christenleben kennzeichnet. Nicht die Taufe, nicht die Konfirmation und nicht die Kirchenmitgliedschaft. Aber das kennzeichnet das Christenleben. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und auch bei der Gerechtigkeit sagt Gottes Wort viele Dinge so klar, dass kein unrechtes Gut dabei sein kann. Wir leben natürlich heute auch in einer Zeit, die verwilderte Sitten hat. Die Sache mit dem Annehmen der Geschenke, das was in der Politik eine Rolle spielt. ist in der Bibel so geregelt. Wie wird das, wenn ein Richter ein Geschenk annimmt, wenn ein Lehrer ein Geschenk annimmt? Wenn morgen ein Lehrer einen Urlaub im Ferienhäuschen kriegt von einem Elternteil, das ist eine furchtbare Geschichte. Das geht nicht. Das geht nicht. Muss das bezahlen. Damit er nicht abhängig wird. Er betrügt sich. Das ist nicht mehr gerecht. Was Furchtbares wissen schon unsere Kinder. Der Lehrer ist nicht gerecht. Der gibt die Noten nicht richtig. Meine Nebensitzerin, die hat weniger Fehler gehabt und hat eine bessere Note gekriegt. Das sind Kinder ganz empfindlich. Dass die Gerechtigkeit unser Leben prägt und die Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr aus. Auch was von ihnen heimlich getan wird. Ist für uns gar nicht die Frage, ob es ans Licht kommt, sondern ob es so ist. Bei vielen Leuten ist dann nur das Schlimme, wenn es ans Licht kommt. Solange es dann verdeckt bleibt, wir sollen so leben, dass es jederzeit aufgedeckt werden kann, dass wir immer im Licht und in der Gegenwart Gottes leben. Hat uns sicher in unserer Kindheit schon viel geholfen, wenn wir uns auch das vergegenwärtigt haben, dass Gott uns sieht und Gott um alles weiß und ich vor ihm durchschaut bin. Es wird alles offenbar werden. Wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Jetzt sind da noch ein paar Ermahnungen von Vers 15 bis Vers 20, die können wir hier noch zusammenfassen. Lebt doch klug und weise. Wir hatten das neulich auch in einem Gottesdienst, darum können wir es hier etwas kürzer machen. Lebt doch vernünftig. Und du musst doch einfach wissen, dass das nichts bringt. Du wirst doch nicht dir wegen ein paar Vorteile willen dein ewiges Heil verspielen. Ist doch klar, dass das mein Handeln prägt, weil ich weiß, ich bin sonst einer, der die Ewigkeit verliert. Ich werde doch nicht jetzt in dieser Welt so närrisch sein und um eines irdischen Gewinnes willen die Ewigkeit verlieren. Es hilft ja auch sehr, wenn Sie das in so schwierigen Stunden, etwa wenn Sie eine komplizierte Erbteilung haben, sich selber noch einmal bewusst machen. Es ist doch nur eins wichtig, dass ich nicht den Heiligen Geist betrübe. Was ich in Sachen bekomme, ist doch nicht wichtig. Dass nicht hier Spannungen entstehen. Wandel doch weise. Weise und plane doch die Ewigkeit mit ein und sei im Lichte Gottes. Kaufe die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, sagte er schon damals. Und wie sollten wir heute das erst sagen? Es ist gar kein Grund zur Panik heute. Ich habe auch den Eindruck, dass die Krise am Golf gar keine Zeichen davon trägt, dass es irgendwie eine besonders bedrohliche Situation für uns werden könnte. Sicher, man kann alles sich ausmalen, was kommen könnte. Aber immer sollte es wieder ein Warnruf für uns sein, dass wir unser Herz nicht an die Güter hängen und nicht an die Sparguthaben und an die Konten und an die Dinge. Unser Leben ist nur ein Hauch. Kauf die Zeit aus. Es ist eine böse Zeit und die Zeit hat ja etwas, das sie unser Herz verführen will und bindet an lauter irdische Dinge. Das könnte doch sein, dass diese Krise gegenwärtig uns auch ein wenig wieder zum Eigentlichen zurückbringt. Es wäre ja schön, wenn heute auch manche Leute aus unserer Nachbarschaft sich wieder einladen ließen, dass wir ihnen sagen, haben Sie Angst? Kommen Sie doch mit. Im Gottesdienst, da wird von unseren Ängsten gesprochen. Wir wollen das auch richtig so aufnehmen, dass wir den Menschen eine Antwort geben, aber eine Antwort, die sie hineinstellt in den Schutz Gottes, wo man allein geborgen sein kann. Kauf die Zeit aus, es ist eine böse Zeit. Es ist eine Zeit der Versuchung, eine Zeit, die uns immer wieder so das machen lässt, wie wenn wir hier auf ewig leben könnten. Wie närrisch lebt man. Denken Sie noch einmal dran, wie so in manchen Filmen das kam, etwa, im Film kann man das so schön angucken, da tanzen sie ganz verrückt so und 1943 und dann kommt der Bombenangriff und die Häuser versinken im Schutt. Und dann singen sie, wir leben nicht mehr lang, am 30. Mai ist Weltuntergang und so. Was ist der Mensch doch verrückt, wie er sich immer wieder leichtsinnig hinwegbetrügt über die Vergänglichkeit der Zeit. Und darum ist für Christen wichtig, dass sie bewusst leben. Das heißt nicht, dass wir dauernd Angst haben, sondern dass wir sagen, ach, wir wollen in der kurzen Zeit unseres Lebens nur noch Wichtiges tun und Dinge, die unser Herz füllen. Darum wollen wir Fröhlichkeit machen, wir wollen Urlaub machen und wir haben auch keine Angst. Ich werde diese Woche auch noch fliegen, ich habe keine Sorge. Frau Vögeli wird nach Afrika fliegen im Februar. Das ist kein Problem, wir stehen immer in Gottes Hand. Man kann schon in Stuttgart auf der Hohenheimer Straße tödlich verunglücken und in der Straßenbahn auch. Man kann die Treppe im Treppenhaus runterfallen und manche sind sogar schon im Bett gestorben. Also es ist überall gefährlich zu leben. Das ist nicht der Grund, dass ich Angst habe, sondern dass ich die Zeit ausgabe und auch nicht dauernd von den Krisen rede, sondern fröhlich meinen Weg gehe, weil ich weiß, ich lebe im Lichte Gottes, kaufe die Zeit aus. Was darf ich mit meiner Zeit machen? Das war mir leid, da ist gerade bei meiner Predigt damals ein Missverständnis gewesen, als ob ich da irgendetwas gegen Zeitplanung oder Zeitsysteme hätte. Ich wollte nur meinen, damit ist das nicht erschöpft, dass man einen minütlichen Kalender führt, sondern es geht vielmehr darum, dass man die Zeit sinnvoll nutzt, so dass es einen nachher nicht reut. Es gibt auch so was Verrücktes, wenn einer dauernd meint, er muss jetzt, wir hatten so einen Mitstudenten im Studium, der ist immer vom Essen im Dauerlauf zur Bibliothek gerannt und wieder zurück, um die Zeit auszunutzen. Das ist ein Spleen, das ist so einer krank. Sondern es geht auch darum, dass man auch sich richtig freut und dass man Freizeit genießt und dass man sein Leben genießt, aber in der Dankbarkeit vor Gott und die Zeit, die uns gegeben ist, als eine von Gott geschenkte Gnadenzeit, richtig nützt. Man kann natürlich dauernd sagen, oh, es ist schon wieder ein Tag weniger von meinem Leben und kann immer in der Angst leben, statt dass man sagt, dann schenkt mir Gott noch mal einen Tag. Wunderbar. Und ich nehme jeden so aus seiner Hand. Werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Es geht jetzt gegen alle Formen von Rauschmittel. Und nicht nur am Wein kann man sich berauschen, man kann sich auch in seinen Gefühlen berauschen, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Der Geist Gottes ist kein Rauschmittel. Der Geist Gottes ist ganz nüchtern. Das stört mich immer etwas an dieser Verwechslung heute, dass man immer so tut, als sei der Geist Gottes etwas Gefühliges, Weltfernes. Der Geist Gottes ist ganz real nüchtern. Wenn uns der Geist Gottes erfüllt, sind wir Menschen der Liebe, der Nüchternheit, der Wahrheit, der Treue, nach dem Willen Gottes geformt. Das können Sie ganz einfach merken. Der Geist Gottes ist der Geist, der Jesus erfüllt hat. Jesus ist auch nicht den ganzen Tag so im Halleluja-Sound rumgelaufen. Jesus war nüchtern, Jesus war männlich. Hat mit Menschen geredet, hat auch streiten können. Der Geist, der Christus erfüllt hat, hat gar nichts von diesem Sentimentalen zu tun, sondern ermuntert euch mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Heute haben wir das Singen ja weithin verloren. Ich bin auch nicht glücklich, dass die Lieder so stark nur auf die Anbetungslieder gehen. Die werden auch zu ganz kurzen Ohrwürmern, die man auch nicht lang singen kann und werden immer kürzer. Ich liebe ja auch unsere schönen Gesangbuchlieder. Und was ich wieder entdeckt habe und auch so gefreut habe, Frau Ludwig hat noch in ihrer schweren Krankenzeit viele Lieder auswendig gelernt. Diese Lieder haben eine ungemeine Kraft bis in die letzten Minuten des Sterbens hinein. Und holen Sie das als Schatz auch sich wieder, weil es viele Menschen vor Ihnen getröstet hat. Mit den Liedern kann man sich ermahnen und den anderen ermahnen und sich das zusingen. Ich freue mich immer so, dass wir in der Bibelstunde auch die Lieder der Erweckungsbewegung dann singen können, auch die Lieder aus dem internationalen Sprachraum, dass wir mit diesen Lobgesängen, mit Psalmen, mit geistlichen Liedern dem Herrn singen und im Herzen. Heute ist das auch so schön, dass man im Auto sich Lieder noch haben kann und dass man überall sich auch so erquicken kann. Diese Lieder geben uns ja eine ganz andere Stimmung. Bei uns ist ja das Haus jetzt leer, aber ich bin meiner Frau dankbar, dass sie mit mir morgens immer noch ein Lied singt, dass wir am Klavier das tun und dass unsere Nachbarn uns noch nicht verboten haben. Auch am Sonntagmorgen, wo es dann noch etwas früher wird. Aber das ist doch einfach ein anderer Anfang, wenn man sagt, was singen wir heute? Und dann singt man miteinander wenigstens zwei Verse. Und wenn Sie allein sind, dann singen Sie nicht bloß in der Badewanne, sondern auch sonst. Singen Sie doch richtig schön und nicht bloß lesen, singen Sie doch. Denn durch das Singen merken Sie, wie auch die Schwermut weicht und die schweren Gedanken. Und das Letzte noch, sagt Gott dem Vater alle Zeit für alles Dank. Für alles. Frau Bogisch, es war sicher nicht leicht, Dank zu sagen. Da war doch am Montag die Losung, ich danke dir, dass du mich erhörst, aus dem Psalm 118. Und das hat ja früher so geheißen, ich muss unseren Jürgen Schwarz noch beauftragen, dass er es klärt, am hebräischen Text, ich krieg's nicht mehr raus. Luther hat es immer übersetzt, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Ich danke dir, dass du mich demütigst, heißt in diesem Vers vom Psalm 118, ich glaube Vers 24, Vers 21, dem Losungswort vom Montag. Also, dass er sagt, ich bin so froh, dass Gott mich gedemütigt hat. Haben Sie schon mal Gott gedankt, wenn er Sie gedemütigt hat? Sagt Gott Dank für alles, auch für die schwierigen Umstände. Und die Reife des Glaubens wird erst daran sichtbar, wenn man Gott auch für die widrigen Umstände danken kann. Herr, ich danke dir auch für die schwierigen Menschen, die du mir in den Weg gestellt hast. Ich danke dir für die Pannen meines Lebens. Ich danke dir für die Demütigung. Da hast du mit mir reden können. Sagt Gott alle Zeit für alles Dank, das heißt Zeit auskaufen. Die Zeit nehmen als eine Zeit, die von Jesus gegeben ist. Unsere Mitarbeiter hatten gestern und heute, gerade bei christlichen Fachkräften, so viel wirklich schwierigen Ärger um ganz komplizierte Dinge in Südafrika, um Einreiseformalitäten, um ein Fahrzeug und um Carnet-Bestimmungen und Schutzgarantien von Banken und was alles mögliche. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das Auto noch gar nicht angekommen war. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsst ihr einfach auch lernen, wenn Gott sowas passieren lässt und man so viel Kraft und Zeit hineinhängt und am Ende alles für die Katz war, dann will Gott euch was sagen dadurch. Und man muss viel mehr leben und sagen, Herr, ich kann es bloß so nehmen, wie du es mir gibst, und das macht uns ruhig und gelassen. Und dann weicht auch der Ärger. Die haben sowieso alle bei uns immer viel mehr Geduld als ich, da bin ich froh. Aber das ist schön, wenn man so lebt und Gott alle Zeit für alles danken kann, wenn Sie auch heute Abend danken können, so wie mit diesem Lied, danke für diesen schönen Morgen. Aber wir würden es so machen, danke für alles, was du mir gibst.